Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 28. März 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin für Politik und ich freue mich an dieser Stelle, wie immer, die wichtigsten Fragen der Woche mit unserem Experten fürs große Ganze besprechen zu können, mit Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, morgens kurz und knackig informiert werden wollen, was der Tag so innenpolitisch bringt, dann hören Sie doch unbedingt den Podcast 5-Minuten-Talk. Den machen unsere beiden Sternpolitik-Chefs Veit Medik und Jan Rosenkranz, und zwar jeden Morgen von montags bis freitags. Und ich verspreche Ihnen, er dauert wirklich nur 5 Minuten, denn, so der Untertitel, wir haben ja nicht ewig Zeit. Aber jetzt zurück zu uns, Herr Mölling. Fast genau ein Jahr ist es ja jetzt her, dass die sogenannte Taurus-Abhöraffäre Deutschland erschüttert hat. Damals haben sich ja 4 hochrangige Militärs der deutschen Luftwaffe von den Russen bei einem Telefonat belauschen lassen, in dem sie sich über Lieferungen und Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine unterhielten. Und es gab eine Riesenaufregung, wie man so naiv und so nachlässig sein kann, sich da von den Russen abhören zu lassen. Was jetzt gerade ja bei der neuen Trump-Administration passiert, ist viel dramatischer, auch ein bisschen grotesk und potenziell gefährlicher. Beim sogenannten Signalgate hat sich eine Gruppe hochrangiger Regierungsvertreter in einer Chatgruppe auf Signal, also einem kommerziellen Anbieter, zusammengeschlossen und sehr detaillierte Pläne über einen Angriff auf die Houthi-Miliz im Jemen ausgetauscht, der dann auch erfolgte. Es waren insgesamt 18 Personen, darunter der Vizepräsident J.D. Vance, der Verteidigungsminister Pete Hegseth und der nationale Sicherheitsberater Mike Walls. Und das Ganze kam nicht etwa raus, weil ein ausländischer Geheimdienst den Chat abgeschöpft hätte, sondern weil Mike Walls den Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg, versehentlich dem Chat als Teilnehmer hinzugefügt hat. Und der hat jetzt inzwischen alles veröffentlicht. Ehrlich gesagt ist es ja so ein Fiebertraum für uns Journalisten, dass wir aus Versehen so einem Chat hinzugefügt werden könnten. Ich glaube, wir waren ja alle neidisch, als wir die Nachricht gehört haben. Aber wie gefährlich kann denn Signalgate für Donald Trump werden?
Also mein Eindruck ist, dass es nicht besonders gefährlich für ihn werden kann. Diese Administration zeigt ja jetzt nicht nur mit dem Signalgate, sondern auch bei allen anderen Sachen, dass Recht und Gesetz für sie nicht gelten und dass sie das im Grunde genommen über den Haufen werfen. Und solange sie das können, werden sie es tun. Diese Administration erweitert quasi ihren Handlungsspielraum dadurch, dass sie Recht und Gesetz einfach links liegen lässt und das macht, was sie machen, und letztendlich das, was sie machen, nachher als richtig deklariert. Das kann zurzeit geschehen und auch nur geschehen, weil natürlich der Rechtsstaat immer langsamer ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite weder die Demokraten noch andere Teile der Zivilgesellschaft ein relevantes Potenzial auch in der Öffentlichkeit darstellen, die das tatsächlich irgendwo unter Kontrolle kriegen und so thematisieren können, auch konstruktiv thematisieren können, dass recht hin oder her, ist eine Art von öffentlicher, auf Englisch würde man sagen, Accountability, also sozusagen Anrechenbarkeit, Verpflichtung zur Ehrlichkeit und so weiter und so fort geben würde. Ich glaube, das ist, ja, der Donald Trump ist quasi der erste postmoderne Herrscher, ne?
Es geht ja im Kern jetzt um bei diesem Signalgate um die Frage, ob hier Kriegspläne ausgetauscht wurden, damit streng vertrauliche Informationen. Teilnehmer wie eben Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, betont jetzt oder beteuert auf X, davon sei jetzt gar nichts classified gewesen. Wäre es classified gewesen, dann würde das bedeuten, es sind besonders sensible Informationen, deren Weitergabe aus nationalem Interesse streng verboten ist. Und dann würde man strafrechtlich belangt, auch wenn es fahrlässig geschehen ist. Wenn man sich den Chat genauer anschaut, dann sieht man da genaue Uhrzeiten, wann F-18-Kampfjets gestartet werden sollen, wann die ersten Tomahawks. Es ist doch kaum vorstellbar, dass die Teilnehmer mit dieser Begründung durchkommen, oder?
Naja, es kommt auf die wieder zurück auf die Schärfe des Schwertes, ne? Also die offensichtlich das Justizministerium will nicht ermitteln. Also es fehlt zurzeit quasi der Kläger, damit der Richter überhaupt tätig werden kann. Das ist, glaube ich, das Dramatische. Ich glaube aber, dass der Schwachpunkt, der jetzt noch nicht zündet, der aber vielleicht später zündet, wenn diese Art von Masche weitergeht, tatsächlich ist, dass man hier amerikanische Soldatinnen und Soldaten in Gefahr gebracht hat. Denn die Reputation der amerikanischen Armee in der eigenen Bevölkerung ist, glaube ich, immer noch ungebrochen. Und dass die eigene Administration tatsächlich diese Leute in Gefahr gebracht hat mit ihrem Handeln, das ist jenseits der Frage, ob das verboten war oder nicht verboten war, halt etwas, wo, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Professionalität, aber auch sozusagen Verantwortung, unabhängig, ob das in Recht gegossen ist oder nicht, halt tatsächlich eine Rolle spielt. Weil sie Menschen haben, ihre eigenen Amerikaner, die sie damit tatsächlich gefährden. Und ich meine, das ist sozusagen die eine Dimension. Die andere Dimension ist, dass gerade der amerikanische Verteidigungsminister sich ja schon von Anfang an bemüht hat, sich permanent mit amerikanischen Soldaten zu zeigen. Also er möchte eigentlich einer von ihnen sein. Wie können Sie aber einer von Ihnen sein, wenn Sie sagen, das Leben dieser Leute ist mir eigentlich egal? Ich poste hier einfach mal wild Sachen, die nicht nur individuelle Soldaten, sondern auch den Erfolg einer Mission in Gefahr bringen. Denn die Mission haben Sie ja nicht aus lauter Jux und Dollerei gemacht, auch wenn man das dieser Administration zutrauen könnte, sondern dahinter war ja schon ein strategisches Ziel, das man damit verfolgt hat. Und auch das ist quasi gefährdet worden dadurch, dass man diese Informationen ja quasi öffentlich gemacht hat.
Also eine Langzeitwirkung oder vielleicht eine mittelfristiger Schaden, aber jetzt nicht im ersten Gang. Glauben Sie, dass tatsächlich niemand der Teilnehmer, also dass nicht mal sozusagen ein symbolisches Opfer braucht, dass Mike Waltz oder irgendeiner der Teilnehmer, es müsste ja Mike Waltz sein, der den Chat erstellt hat und auch den Journalisten hinzugefügt hat, dass der eventuell dann doch gehen muss?
Also die Trump-Administration hat ja schon gezeigt, dass viele zumindest ersetzbar sind. Also wir haben das ja vor allen Dingen bei dem, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, ehemaligen Ukraine-Sondergesandten Kellogg gesehen, der im Grunde genommen einfach kaltgestellt worden ist, ne? Wo Witkoff das jetzt im Grunde genommen übernommen hat. Pete Hegseth ist nicht unumstritten, war von Anfang an umstritten und Waltz hat jetzt die Verantwortung übernommen. Das heißt, sie haben natürlich gute Gründe, diese Leute, die jetzt quasi auf der Planke stehen, dann auch springen zu lassen. Und in der Hoffnung, dass damit dieses Gate dann im Grunde genommen vorbei ist oder wieder geschlossen wird. Ne? Aber die Administration baut auf der anderen Seite auf Loyalität. Das heißt, wenn Trump einen ihm loyalen Menschen über die Klinge springen lässt, dann mag das jenseits der ganzen Rechtsfragen tatsächlich etwas sein, womit er einen schlechten Eindruck macht. Ne? Also diese ganze sozusagen Tribal-Geschichte, also wir sind ja alle sozusagen vom gleichen geistigen Stamm, müsste damit möglicherweise eine Delle bekommen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man jetzt gerade versucht, diese ganze Geschichte auch medial in eine ganz andere Richtung zu drehen und also die ganze Stimmung, die man schon gemacht hat gegen den Chefredakteur des Atlantic, Jeffrey Goldberg, die wird, glaube ich, jetzt weiter aufgebauscht, um zu hoffen, dass man die Stimmung tatsächlich kippen kann und sagen kann, der ist ja eigentlich schuld, weil er so eine Art Nestbeschmutzer ist.
Dazu passt, dass aus dem Trump-Lager noch vereinzelt Forderungen laut werden, Goldberg wegen Spionage oder Geheimnisverrat anzuklagen. Und wir erinnern uns, gegen den Whistleblower Edward Snowden hat ja das FBI ein Verfahren wegen der widerrechtlichen Weitergabe von Verschlusssachen eingeleitet, hat er dann auch in diesen Haftbefehl gemündet. Könnte sowas Goldberg drohen? Im Übrigen hatte ich mich gefragt, warum er denn aus dem Chat rausgegangen ist, weil das so gegen jeglichen journalistischen Instinkt ist. Und ich denke, das könnte eine Erklärung sein, dass er sich da auch selbst nicht juristisch in Gefahr bringen wollte.
Ja, die letzte Frage, die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Das müsste man ihn tatsächlich fragen. Mhm. Klar ist dann, also aus einer traditionellen Sicht, nicht aus einer postmodernen Sicht, würde man ja sagen, mitgefangen, mitgehangen. Ne, das würde ja bedeuten, dass wenn man den Journalisten anklagt, dass damit bestätigt ist, dass es geheimes Material gewesen ist und damit alle anderen 18, die Regierungsbeamte sind, im Grunde genommen mit im Boot sitzen und mit angeklagt werden müssten. So, ich glaube, dass es eben nicht so sein wird, dass man es, also entweder man schafft es elegant aus Sicht der Trump-Administration nur Goldberg anzuklagen und bei den anderen die Verfahren zu verzögern oder sogar total wirr, aber möglicherweise eben genau deshalb möglich, dass Trump doch noch rauskommt und sagt, ja, das war alles meine brillante Idee und weil ich über dem Gesetz stehe, sind im Grunde genommen alle anderen von meiner Impunity, wie heißt es auf Deutsch, von meiner Immunität im Grunde genommen mit betroffen. Und deswegen können die nicht belangt werden, aber der Journalist, der ist dran. Was natürlich ein wunderbares Signal in Richtung der amerikanischen, auch der internationalen Presse wäre, dass sie im Grunde genommen gar nicht mehr geschützt sind, sondern alles das, was sie jenseits der Regimepropaganda der USA ausplaudern, dazu führen kann, dass sie gleich eingelocht werden.
Ich würde gerne noch einen anderen Punkt aus dem Chat mit Ihnen diskutieren. J.D. Vance zeigt sich darin ja anfangs skeptisch mit Blick auf den offenbar von Trump gewünschten Militärschlag. Und ich fand die Begründung interessant. Er schreibt nämlich, dass die Angriffe der Houthi-Miliz auf Handelsschiffe im Suezkanal, ich hatte mal nachgeguckt, es waren über 100 Handelsschiffe, die seit Ende 2023 angegriffen wurden, dass das ja eher ein Problem der Europäer wäre und dass Amerika mit seinem Angriff den Europäern einen Gefallen tun würde. Und damit ja in einer Zeit, wo man versucht, Europa mit Strafzöllen zu bestrafen, eine sehr widersprüchliche senden würde. Und Vance schreibt dann weiter, ich hasse es, Europa da rauszuhauen und bekommt sofort von Unterstützung von Pete Hegseth. Was würden Sie denn sagen, welche geostrategische Rolle spielt denn der Suezkanal in diesem Konflikt zwischen Europa und den USA?
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Na, es ist schon so, dass die Amerikaner andere Handelsrouten haben für sich, für die Sachen, die sie per Schiff transportieren. Die Europäer von dem Suezkanal deutlich mehr abhängig sind. Also natürlich gibt es Alternativrouten, das haben wir jetzt ja auch alle gelernt, dass man letztendlich um Afrika rumfahren kann. Das kostet ein bisschen mehr und dauert ein bisschen länger. Irgendwann passt sich der Warenstrom dann einfach wieder an. Aber natürlich haben die Europäer, hätten die Europäer davon einen größeren Vorteil. Also ich kann die Überlegung von Vance sozusagen strategisch nachvollziehen, dass das eine Mixed Message ist, die da rauskommt im Grunde genommen. Und das zeigt ja auch, dass es ein strategisches Kalkül zumindest bei einigen Akteuren hier gegeben hat, diese Angriffe gegen die Houthis zu fahren. Dass es nicht nur darum ging, einfach mal Militär einzusetzen. Ich würde das eigentlich eher auf einen anderen Punkt ziehen, der da offensichtlich noch nicht so richtig mit drin ist, nämlich die Frage, involviert sich die USA immer tiefer in den nächsten Konflikt, den sie, obwohl ja Trump sagt, er möchte sich ganz gerne aus allem raushalten. Jetzt gibt es nochmal die andere strategische Dimension, dass die Houthis und ihre Abschussrampen eine Bedrohung für Israel sind. Das ist nochmal die andere Dimension, die da mit drin steht. Und deswegen es wahrscheinlich einen Grund gibt, die Houthis zu schwächen. Aber ja, am Ende ist es dann wieder so, die Welt ist rund. Sie können nicht einen tatsächlich, also die Fähigkeit, das, was sie tun, so zu beschränken, dass sie quasi auch ökonomisch gesehen eine Art von chirurgischem Schlag machen, der nur einen trifft und die anderen nicht in Vorteil bringt, geht natürlich in einer vernetzten Welt überhaupt nicht, ne? Denn wesentlicher Vorteil aus der jetzigen Blockade des Seeweges durch die Houthis haben vor allen Dingen Chinesen und Russen, weil die offensichtlich einen Deal hingekriegt haben mit den Houthis, dass ihre Schiffe nicht bezielt werden. Und das ist, glaube ich, das, was da im Hintergrund auch J.D. Vance nicht angesprochen hat, vielleicht wusste er das trotzdem, dass das im Grunde genommen was ist, wo sich im Hintergrund ja eben schon die Neukonstellation der Welt im Grunde genommen zeigt und sich dann die Frage stellt, okay, wo wollen die Amerikaner hier eigentlich stehen? Ne? Wollen sie, sind die Europäer vielleicht nicht geliebte, aber dann doch hilfreiche Partner, wenn sie über den freien Seeweg dann tatsächlich wieder mehr Optionen haben und damit die Chinesen weniger Optionen möglicherweise haben?
Wie immer stellt sich auch bei solchen Konflikten die Frage, wann wird Europa in der Lage sein, sich selbst um seine Sicherheit zu kümmern? Vor diesem Hintergrund hat ja am Donnerstag auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer ein Treffen in Paris stattgefunden. 31 Staats- und Regierungschefs haben sich getroffen, um zu erörtern, wie sich Europa allein verteidigen und die Ukraine schützen kann. Eine Koalition der Willigen, Made in Europe. Macron sprach auch von einem Wendepunkt. Würden Sie sagen, dass wir da vielleicht die Anfänge einer neuen geopolitischen Ordnung erlebt haben?
Also die Anfangspunkte sind immer so schwer, vor allen Dingen, wenn sie reden sind. Ne? Ich glaube schon, dass man sehen kann, dass bei dieser Koalition der Willigen ein bisschen mehr passiert als nur reden. Und dass wir uns schrittweise in eine Richtung bewegen, dass auch in der offiziellen Rhetorik die Sicherheit Europas und die Unterstützung der Ukraine noch stärker zusammengedacht wird. Also da, wo der Partner im Westen immer weiter wegfällt, dass man sieht, dass der Partner im Osten, nämlich die Ukraine, tatsächlich sehr viel hilfreicher oder sozusagen ein integraler Bestandteil unserer Sicherheit ist und im Grunde genommen uns hilft, die Frage, wann müssen wir möglicherweise mit einem Krieg gegen Russland rechnen, zurzeit noch Hilfe nach hinten zu verschieben. Also ne, zeitlich nach hinten zu verschieben. Wir müssen zurzeit, solange die Ukrainer noch kämpfen, müssen wir wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass Russland in der Lage ist oder bereit ist, den Rest Europas anzugreifen. Das muss man, glaube ich, damit. Und diese strategische Verwebung, die auch, obwohl wir jetzt im vierten Jahr des Krieges sind, die ist, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig präsent. Mit Blick auf das, was man sozusagen operativ gerade diskutiert, ne, also diese paar 10.000 Soldaten, die man da bereitstellen will, das ist insofern ein interessantes Signal, wenn man das tatsächlich macht und die hinstellt, von mir aus auch weit in den Westen der Ukraine, weil das ja weder im Sinne Moskaus noch im Sinne Washingtons wahrscheinlich ist, dass man das sozusagen eigenständig entscheidet. In Klammern, ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass man das komplett unabgesprochen mit Washington dann tatsächlich machen würde. Also Trump hat das gefordert, dass das so ist. Die Russen wollen das nicht. Es kann, das ist sozusagen eine weitere Variante auch sein, dass, sowohl der britische Premierminister Starmer als auch der französische Präsident Macron sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Einsatz kommt, ist sowieso relativ gering. Also können wir natürlich jetzt erstmal Angebote machen und uns damit besser stellen und selber daran Forderungen knüpfen und somit einfach im Gespräch bleiben. Das wäre sozusagen die dritte Variante, denn die Europäer haben ja große Mühen, in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und Russland und den USA tatsächlich irgendeine Rolle zurzeit zu spielen.
Aber wie effektiv könnte so ein kleines Truppenkontingent immer noch mit genügend Abstand zur Front als bloßes Signal denn im Westen der Ukraine überhaupt sein? Also wäre das mehr als Kosmetik?
Ja, das hängt, glaube ich, davon ab, wie man, also ob der Zweck tatsächlich ist, die Ukraine logistisch zu unterstützen. Ob es darum geht, zum Beispiel den Luftraum zu schützen, das ist ja eine der Ideen, die kursiert ist. Da muss man sagen, ja, das wäre im Prinzip möglich. Die Frage ist dann, eher haben wir genug Munition dafür? Ne? Also natürlich könnten wir mit westlichen Kampfflugzeugen viele der Cruise Missiles, die da fliegen, abfangen. Oder auch möglicherweise einen Teil der ballistischen Raketen, die da fliegen. Aber unsere Arsenale sind einfach nicht so wahnsinnig groß. Und wenn wir zurzeit, das ist ja sozusagen auch dann diese Woche und in den letzten Wochen immer wieder passiert, die Hinweise sowohl aus der Bundeswehr, also vom Generalinspekteur, als auch von den Geheimdiensten immer klarer werden, dass wir hier doch mittelfristig auf einen militärischen Konflikt uns mit Russland zumindest einstellen müssen, dann ist die Frage, wie nutze ich eigentlich das wenige Material, das ich habe? Das ist eigentlich das größte Dilemma, das wir haben. Wir haben sehr gutes Material, wir haben bloß zu wenig davon. Deswegen ist auch die Frage, wenn man so ein Engagement macht, egal was das ist, wie nachhaltig ist das eigentlich tatsächlich? Und bindet man sich damit in einer Art und Weise, die Russland wiederum einen Vorteil verschafft? Weil die Russen sagen, okay, na dann sind die Europäer ja jetzt sozusagen in der Ukraine gebunden. Wenn die da rausgehen würden, würde die Ukraine wiederum schwächer werden. Das bedeutet, dass andere Teile der NATO-Grenze weniger gut geschützt sind und wir könnten einfach mal einen Versuch da unternehmen.
Zum Schluss noch mal ganz kurz zurück zu J.D. Vance, weil er heute, am heutigen Freitag, mit seiner Frau ja nach Grönland reisen möchte. Grönland, dessen Annexion Donald Trump ja immer wieder ankündigt oder darauf anspielt, sicherlich auch mit Blick auf die Rohstoffe, die dort reichlich vorhanden sind. Dänemark, dem Grönland als autonomes Gebiet angehört, hatte den Besuch im Vorfeld als hochaggressiv bezeichnet und abgelehnt. Es wurde jetzt das Besuchsprogramm geändert. Also die Hundeschlittentour findet offenbar auch nicht statt, weil der Tourveranstalter gesagt hat, wollen wir nicht. Wie würden Sie diesen Besuch werten? Ist es so eine Art Katz-und-Maus-Spiel und mit welchem Ziel? Oder ist es wirklich schon eine Vorbereitung, sozusagen die Insel zu annektieren?
Na, ich wüsste nicht, wie darin sozusagen eine Vorbereitung liegen könnte. Ich glaube, warum Trump jetzt wirklich diese Insel haben will, ob das sozusagen einfach nur eine seiner weiteren postmodernen schrägen Ideen ist oder tatsächlich ein strategisches Kalkül dahinter liegt, das wage ich zurzeit nicht zu ermessen. Oder ob irgendjemand in seiner Administration sagt, naja, das ist schon strategisch schlau. Natürlich hat die Insel ein paar Vorteile. Ich glaube, die Rohstoffe sind es nicht, weil die so tief im Eis eingegraben sind, dass sie wirklich kilometertief bohren müssten, um da ranzukommen. Also ich glaube nicht, dass Trump so weit denkt, weil das liegt quasi wahrscheinlich hinter seiner vorhersehbaren Lebenszeit, bis man dann da dran ist. Es sei denn, er würde so viel Tolles für die Amerikaner tun wollen. Das glaube ich zurzeit nicht. Klar ist, dass ich würde das eher als Nadelstiche bezeichnen, ohne dass die endgültige Zielrichtung klar ist, was die Amerikaner da betreiben. Dass das natürlich, wie soll man so schön sagen, it cuts both ways. Sich selber einzuladen und dann zu merken, dass man vor verschlossenen Türen buchstäblich steht, ist natürlich eine blöde Situation. Und jetzt Vance kann den Flug nicht mehr absagen, weil das ein Reputationsschaden ganz besonderer Art und Weise wäre. Das heißt, er wird eine große Show daraus machen. Möglicherweise nimmt er eine amerikanische Flagge mit und haut die da irgendwo auf den Flughafen in den Boden. Und erzählt eine Geschichte, dass das ja schon immer irgendwie Amerika gewesen wäre und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es zeigt, man muss es so rum sagen, nicht negativ, sondern positiv, wie risikobereit diese amerikanische Administration ist, egal ob sie sich des Risikos bewusst ist oder nicht, auf das sie da gerade reinschlittert. Es hat ein bisschen was von der russischen Risikobereitschaft, wobei man bei der russischen Risikobereitschaft sagen muss, die ist halt sehr gut kalkuliert, habe ich den Eindruck. Ne? Und das ist bei den Amerikanern eher, jetzt benutze ich mal ein Klischee, die Rückkehr der Cowboys im Grunde genommen.
Vielen Dank, Herr Mörling, für Ihre Einschätzung. Das war die Lage international für heute. Die nächste Lage hören Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag, den 4. April. Und dann ist Christian Mörling wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Tage.
Tschüss, schönes Wochenende.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.